Double Trouble. Der Dart Talk mit Christian Oehmicke und Michael Seehusen auf meinsportradio.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Double Trouble, dem Darts Talk auf meinsportradio.de. Die Highlights eines jeden Darts-Jahres sind jetzt erstmal beendet, zumindest wenn man von dem Highlight ausgeht. Über die Weltmeisterschaft haben wir beim letzten Mal ausgiebig gesprochen. Jetzt war fast ein Monat Pause und wir können mal wieder so ein bisschen die Themen aufarbeiten, die sich so angeboten haben in den letzten Wochen. Mein Name ist Christian Oehmicke und bei mir wie immer unsere Stammbesetzung, die beiden Kollegen von Daten.de, der Kevin Barth. Hallo Kevin.
Hallo, hallo Christian.
Twitter-Handle @AustrianDarts und natürlich Marvin Vandenboom auch mit dabei. Hi Marvin.
Hallo Christian.
Twitter-Handle @180MVDB oder so, hilf mir mal.
Ja, fast MVDB 180.
Na, andersrum, okay.
Aber, ja.
Und da uns zu dritt immer ein bisschen langweilig wurde in letzter Zeit, haben wir uns gedacht, wir laden uns mal einen vierten mit ein und dazu ist bei uns der Sven. Twitter-Händel, jetzt muss ich gucken, jetzt habe ich den falschen Tab offen, das kann er uns gleich selber sagen. Hallo Sven.
Hallo, guten Abend. Sven Scharf 82 ist das.
Sehr schön. So, ja, ein Turnier ist mal wieder beendet und ich traue es mich fast gar nicht zu sagen. Michael van Gerwen hat es gewonnen, obwohl ja Rob Cross eigentlich so eventuell der kleine Favorit war jetzt in diesem Jahr. Kevin, ja, sind wir nach der Weltmeisterschaft jetzt wieder bei Business as usual angekommen?
Nun, Michael van Gerwen, es war damit zu rechnen, dass er große Lust haben wird, zurückzuschlagen, nachdem er bei der Weltmeisterschaft im Halbfinale ausgeschieden ist. Man ist es gewohnt von ihm, dass er nach schmerzhaften Niederlagen zurückkommt und erstmal einiges in Grund und Boden spielt. Das hat er beim Masters ja auch getan. Viele Spiele klar gewonnen, nur beim Finale ein bisschen Probleme gehabt. Und grundsätzlich ja, war damit schon auch zu rechnen. Also er ist nicht umsonst die Nummer 1 der Welt. Ja, er hat mal wieder gezeigt, ja, weshalb er da steht, wo er steht im Endeffekt.
Das hat er auf jeden Fall. Knappes Endspiel dann, 11-9 gegen Raymond van Barneveld. Marvin, viele hatten sicherlich vielleicht ein kleines Match dann schon mal im Finale zwischen Michael van Gerwen und Rob Cross erwartet. Van Barneveld war da nicht zu erwarten, oder?
Nee, konnte man jetzt nicht mitrechnen, dass Barney dann beim Masters im Finale steht, obwohl er das in der Vergangenheit auch schon mal getan hat. Ja, Van Barneveld ja eigentlich immer ein Spieler, der sich sehr auf die WM konzentriert und es bei den anderen TV-Turnieren so ein bisschen schleifen lässt. Aber nee, hat mir sehr gut gefallen am Wochenende. Und vor allem die Partie gegen Peter Wright war sehr stark und auch im Finale war es eine sehr gute Leistung von Barney, früh geführt, aber hat dann am Ende doch nicht zum Sieg gereicht.
Es hat nicht zum Sieg gereicht. Michael van Gerwen verteidigt damit seinen Masters-Titel. Sven, glaubst du, er war jetzt nach der Weltmeisterschaft besonders heiß, einfach endlich mal wieder eine Trophäe nach Hause zu nehmen? Oder denkst du, er ist da inzwischen einfach so gut dabei, wenn es in die Turniere reingeht, dass er das sowieso mitnimmt?
Naja, ich glaube, Michael van Gerwen ist es schon gewohnt, die meisten Turniere, an denen er teilnimmt, zu gewinnen. Hatte die letzten Jahre dominiert, nur jetzt halt aus seiner Sicht leider zweimal die WM nicht gewonnen. Ich denke aber trotzdem, dass es wichtig für ihn war, nochmal zu zeigen, übrigens, ich bin immer noch ganz klar die Nummer 1, auch wenn mir bei der WM ein Ausrutscher passiert ist.
Ein Ausrutscher ist natürlich gut. Rob Cross ist geehrt worden, sogar für seine Performance direkt gegen Michael van Gerwen, hat bei den Awards fürs letzte Jahr ordentlich abgeräumt. Kevin, dass er hier nicht gegen MVG zu einem kleinen Revanche-Match antreten konnte, lag an einem, der dir persönlich sicherlich am Herzen liegt, an Menzo Suljovic.
Ja, Menzo Suljovic hat sich gut präsentiert auch an diesem Wochenende und hat Rob Cross im Viertelfinale rausgenommen, einige hohe Finishes auch dabei gehabt. Rob Cross, glaube ich, auch nicht ganz an seinem Top-Niveau gewesen. Ja, Mensa Suljovic hat halt gezeigt, dass er auf jeder anderen Bühne, die nicht im Alexandra Palace steht, dann auch wieder seine gewohnte Leistung bringt und dass man damit rechnen kann, dass er dieses Jahr weiterhin ein Spieler sein wird, der sich auf den Plätzen, sagen wir mal, 5 bis 10 in der Weltrangliste tummeln wird.
Es war ein starkes Match, was Mensa Suljovic gegen Rob Cross gespielt hat, vor allem nachdem der in der ersten Runde Ian White auseinandergenommen hat. Marvin, warum glaubst du, hat er das im Anschluss gegen Raymond van Barneveld nicht mehr abrufen können?
Ja, also was mich da immer wundert, das ist einfach, was Mensa dann immer in den Interviews dann sagt. Dann wird er gefragt, kannst du dieses Turnier gewinnen? Nein, nein, auf gar keinen Fall, ich doch nicht. Ich finde, er macht sich da immer schlechter, als er ist. Das macht er zwar immer so, aber warum nicht? Ich meine, er hat Raymond van Barneveld auch vor der Champions League, als er den Titel eingefahren hat, geschlagen. Und klar hat Barney da auch gegen Peter Wright davor wirklich sehr gut gespielt und auch in der ersten Runde, aber ich denke, Mensa Suljovic hat trotzdem die Chance, noch einen Raymond van Barneveld zu schlagen. Hat dann aber sein schwächstes Spiel in diesem Turnier gezeigt, nur 90 Average, und ja, dann wird es halt auch schwierig, ins Finale einzuziehen.
Ja, zumal auch Raymond van Barneveld, ja, muss man sagen, gegen Mensa ausgerechnet ja auch sein schlechtestes Spiel erwischt hat. Sven, Raymond van Barneveld in einem Finale sehen wir in letzter Zeit ja nicht mehr allzu häufig. Glaubst du, der hat noch einen Major-Titel in sich?
Oh, das denke ich auf jeden Fall. Also ich finde, es wird spannend zu sehen sein, wie viel dieses Jahr tatsächlich spielt. Er hatte ja fürs letzte Jahr angekündigt, alle European Tour Events zu spielen, hat dann kaum eins gespielt. Dieses Jahr wollte er sie, glaube ich, gar nicht spielen. Da bin ich mir bei ihm immer nicht so sicher, ob er das dann wirklich so durchzieht. Ich habe letztens gelesen, dass er jetzt intensiv Deutsch gelernt hat in den letzten Wochen. Das bietet sich dann natürlich auch an, wenn er an einigen Turnieren in Deutschland teilnehmen würde. Ich denke, dass er auf jeden Fall die Möglichkeit hat, auch nochmal ein ganz großes Turnier zu gewinnen, klar.
Bei Van Barneveld sind das halt immer auch so kleine Faktoren, die ihn dann irgendwie beflügeln oder nicht beflügeln. Jetzt hat er ja auch das Management gewechselt. Ich habe keine Interviews von ihm gehört jetzt am Wochenende, aber ich kann mir ja vorstellen, dass er jetzt auch jedem erzählt, dass sein tolles neues Management ihm jetzt irgendwie Kraft und Motivation gibt. Das ist bei Van Barneveld oft so. Neue Daten, neues Management, dann ist seine Frau mal mit dabei. Wenn du ihm immer so kleine mentale Faktoren gibst, dann reagiert er da entsprechend drauf, weil er auch daran glaubt, dass ihm solche kleinen Dinge helfen. Und es war für mich extrem ihn auch nach der WM mal in guter Form zu sehen, und es wäre sehr schön, wenn er das fortsetzt, weil ein Van Barneveld in Topform, ich sage es immer wieder, ja, hat das Potenzial, in den Top 5 der Welt auch irgendwie zu stehen, und sein letzter Ranking-Titel, den hat er 2013 im Oktober geholt, und es wird mal wieder Zeit.
Also wir werden sehen, was er da noch mitbringen kann. Im anderen Halbfinale standen sich Michael van Gerwen und Gary Anderson gegenüber. Gary Anderson, Marvin, auch nicht unbedingt mit der besten Weltmeisterschaft. Was glaubst du, ist von dem zu erwarten in diesem Jahr? Auch der Einzug hier ins Halbfinale war ja jetzt nicht so überragend.
Ja, schwierig. Ich werde jetzt mal gespannt sein, wie es aussieht mit seinem Rücken, weil das war jetzt am Wochenende zwar nicht mehr so das Problem, aber rund war es immer noch nicht. Hat auch gesagt, dass er dienstags immer zum Physio geht, und er steht ja die lange Premier League-Saison an und da jede Woche die ganzen Reisen. Ich hoffe, er kann es gut verkraften, denn ein Gary Anderson in Topform ist eigentlich wie bei Raymond van Barneveld. Der kann jeden schlagen, der kann auch Michael van Gerwen die Stirn bieten mit seiner Scoring Power. Nur frage ich mich, ob das jetzt in den nächsten Wochen auch der Fall sein wird. Die Premier League ist anstrengend. Dazu kommen jetzt die UK Open Qualifier. Er hat sie ja auch angekündigt, dieses Jahr die European Tour zu spielen. Da bin ich auch gespannt, ob er das dann noch wirklich so durchzieht, wie er das angekündigt hat. Ja, muss man abwarten. Aber ich glaube schon, dass Gary Anderson dieses Jahr etwas hungriger ist, wieder auf mehr Titel. Denn ja, das letzte Jahr war insgesamt nicht so stark, wie er sich das vielleicht erhofft hat.
Einer der Nominierten für den Spieler des Jahres, Mark van Gerwen hat dort naturgemäß den Titel geholt, war Daryl Gurney. Der ist jetzt hier in der ersten Runde ausgeschieden. Kevin, sollten wir nicht überbewerten oder schon so ein kleiner Fingerzeig, dass er aufpassen muss?
Es wird natürlich spannend zu sehen sein, was er jetzt macht. Er hat ein gutes 2016 gespielt, er hat das mit 2017 nochmal gesteigert. Und jetzt ist halt die Frage, wie kann er sich behaupten, wie kann er das halten? Ja, also das Masters ist ein Turnier, was nicht für irgendeine Rangliste zählt. Das heißt, das war quasi eine Niederlage, die er sich leisten konnte. Aber ja, er war bei der WM jetzt nicht in Bestform und jetzt hier auch nicht. Also es ist jetzt auch etwas, ne, es war jetzt ein Monat Pause. Und da kommen ja manche Spieler auch mit extremer Spiellaune zurück. Bei Mensur Suljovic weiß man das, wenn der Pause hatte, dann hat er extrem Lust wieder zu spielen. Und bei Gurney, der, ja, da werden jetzt die nächsten Wochen sehr interessant, wie er da dann vielleicht wieder zurückfindet. Also ich habe ihn jetzt nicht auf der Rechnung, dass er irgendwie dieses Jahr was weiß ich wie viele Titel abräumt, aber er ist immer gefährlich und ich bin sehr gespannt, ja, wie er jetzt weitermacht. Das ist nach einem tollen Jahr folgt meistens das schwierige nächste. Mal sehen, wie das bei Gurney dann ist.
Wir werden es beobachten. Jemand, der auch in der ersten Runde ausgeschieden ist und nicht mehr so das abruft, was er eigentlich kann, ist Kim Halberichts, Sven. Der traf nun zwar ausgerechnet gleich zum Start auf Michael van Gerwen, aber irgendwie hat man das Gefühl, bei dem Belgier läuft nicht mehr allzu viel zusammen.
Ja, das stimmt. Ich dachte eben, du erwähnst jetzt Benito van der Paas. Für den gilt ja quasi genau das Gleiche. Ja. Es wird spannend zu sehen sein, wie Halbrechts diese Saison spielen wird. In der letzten Saison war es wirklich oft sehr schwach, auch bei der WM. Ich will mir allerdings jetzt nicht anmaßen, da zu wissen, ob er 2018 stärker spielen kann als letztes Jahr. Das Potenzial hatte natürlich. Woran es genau lag, dass er letzte Saison so schwach gespielt hat, schwer zu sagen. Wird interessant sein zu beobachten, wie er, wie Van der Paas, aber natürlich auch wie zum Beispiel ein James Wade oder Adrian Lewis das die Saison machen.
Auf Benito Van der Paas wollte ich jetzt gleich noch zu sprechen kommen. Der hat den schwächsten Average im gesamten Turnier gespielt. Nach einem eigentlich sehr guten Jahr 2016 folgte ein weniger gutes Jahr 2017 und derzeit scheint er irgendwie ja nicht so ganz in Form zu kommen. Marvin, was ist da los?
Ja, gute Frage. Also der hat jetzt ja seine Darts gewechselt, denn bei der WM sind die in der gefühlt bei jeder Aufnahme ist da ein Dart aus dem Board gebounced. Das lag jetzt nicht nur an den schlechten Unicorn-Board, sondern ja auch an seinen Darts. Sein Wurfstil ist ja auch etwas ja speziell, sage ich mal. Packt sie sehr, sehr weit hinten an und ja, also da hat die Darts gewechselt, aber das hat jetzt auch nicht viel gebracht. Das war schon echt schwach. Ich glaube, er hatte sogar 4 von 4 auf den Doppeln, also hat sich quasi noch gerettet, mit einer ganz starken Doppelquote da überhaupt noch 4 Lecks gegen Gary Anderson zu gewinnen, aber klar, ein 82 Average beim Masters, das ist überhaupt nicht gut und er ist so irgendwie auf der Suche nach sich selbst, nach den richtigen Darts, nach dem richtigen Wurfstil, ja, da muss er schnell in die Spur finden, denn er hatte dann auch einiges zu verteidigen bald und wenn nicht, dann geht's auch da sehr schnell runter in den Rankings.
Adrian, ich denke vor allem, wenn ich das sagen darf. Das
ja, natürlich.
Ich wollte sagen, vor allen Dingen ist er wahrscheinlich auch auf der Suche nach dem Selbstvertrauen, ne? Denn wenn man so eine schwache Saison gespielt hat wie er, dann wird es natürlich auch schwer, daran zu glauben, dass man Spiele überhaupt gewinnen kann und gegen Topspieler wie Van Anderson dann vielleicht schon mal gar nicht.
Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Knackpunkt. Adrian Lewis war auch noch ein gutes Stichwort von Lisbon. Der war sicherlich der Prominenteste, der hier im Line-Up beim Masters gefehlt hat. Kevin, auf den kommt ein sehr wichtiges Jahr zu.
Ja, also er muss jetzt halt schauen, weil er muss jetzt Pro Tour spielen, er muss European Tour spielen, er muss das alles machen, um einfach entweder wieder in die Top 16 zurückzukommen oder sich über die Pro Tour seine Plätze bei TV-Turnieren zu sichern, weil bislang ist da noch relativ wenig sicher. Und wenn er das dieses Jahr nicht tut, dann geht's aus den Top 20 raus, dann wird alles noch schwieriger. Also Lewis muss schnell Antworten finden. Lewis hat das Potenzial dazu, aber es geht halt dann auch bei ihm um dieses Selbstvertrauen, um dieses Selbstverständnis. Es gibt Leute, die schieben es auf den Manager, aber ich glaube, Keith Deller kann da am wenigsten für bei Adrian Lewis.
Ein weiterer Prominenter, der hier gefehlt hat, war natürlich Phil Taylor. Sven, hat man das gemerkt, dass er weg ist, oder glaubst du, es ist noch nicht so ganz angekommen?
Also ich würde jetzt nicht sagen, dass er unbedingt gefehlt hat. Das mag sein, dass es im Laufe des Jahres noch den einen oder anderen Moment oder das ein oder andere Turnier geben wird, wo es dann stärker auffällt oder wo man sagt, wäre schön gewesen, hier einen Phil Taylor in Topform zu haben. Aber dadurch, dass er auch letztes Jahr schon so wenig gespielt hat von den Major-Turnieren, jetzt mal abgesehen, also ich habe ihn nicht vermisst.
Das ist ein gutes Stichwort und damit lassen wir das Masters dann auch ad acta, beziehungsweise legen das Masters dann auch ad acta. Michael van Gerwen gewinnt mit 11-9 gegen Raymond van Barneveld und verteidigt seinen Titel. Wir machen mal eine kurze Pause und wenn ihr euch für Fußballtransfers interessiert, dann könnt ihr am 31. Januar auf meinsportradio.de ab 22 Uhr den Kollegen von 90 Plus zuhören. Die berichten nämlich beim Deadline Day live über die letzten Transfers, die noch im Winterfenster über die Bühne gehen.
Wir wollen deine Meinung. Die große Hörerumfrage auf meinsportradio.de in Kooperation mit der IST Hochschule für Management.
Hallo, mein Name ist Andreas Thies von Chip and Charge, dem Tennis Talk. Im Moment läuft eine Hörerumfrage auf meinsportradio.de. Wir möchten von euch gerne wissen, was können wir besser machen, was sollen wir in Zukunft machen und was sind eure Lieblingssendungen? Wir würden uns total freuen, wenn ihr diese Umfrage ausfüllt und uns dabei helft, besser zu werden und in Zukunft dann noch mehr Inhalte zu haben, die auf euch zugeschnitten sind und die ihr gerne verfolgen wollt. Zu gewinnen gibt es sogar auch noch was, einen 50€ Amazon-Gutschein. Also es gibt genug Gründe, um mitzumachen und wir würden uns, wie gesagt, sehr freuen, wenn ihr uns unterstützen würdet.
Mach jetzt mit und gewinne einen 50€ Gutschein für Amazon. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de.
Wir sind zurück bei Double Trouble, haben das Masters abgehandelt und wechseln jetzt mal von der PDC zur BDO, denn die PDC-Weltmeisterschaft findet ja traditionell immer im Dezember statt und endet Anfang Januar, in diesem Jahr sogar am 1. Januar. Kurz danach geht es dann im Lakeside Country Club auch für die BDO los. Also wir sagen despektierlich immer Amateur-WM dazu, aber wir sollten es vielleicht in diesem Jahr nicht ganz so schlimm abhandeln, denn es gibt Erfreuliches aus deutscher Sicht. Es hatte sich mit Michael Unterbuchner ja jemand qualifiziert, der dann in den Preliminary Rounds mit dabei sein durfte. Und Kevin, der Run von Michael Unterbuchner, ja, war so ein kleines Märchen.
Ja, er ist bis ins Halbfinale vorgedrungen, hat damit jeden deutschen Rekord bei einer Stil-Dart-Weltmeisterschaft gebrochen und seine eigenen Rekorde gesetzt, ist dann im Halbfinale gestoppt worden von Mark McGinney, hätte da auch noch mit dem ein oder anderen besseren, glücklicheren Moment das Match für sich entscheiden können. Ja, das war die Woche des Michael Unterbuchner, den davor nur die absoluten Insider gekannt haben und dann hat er sich mit couragierten Leistungen, mit Sicherheit auch mit dem ein oder anderen Quäntchen Glück, aber dann halt auch mit extrem starken Momenten ins Halbfinale dann gespielt und da kann man nur den Hut davor ziehen. Natürlich kann man jetzt die Niveaufrage stellen, mit 88er, 89er Averages hätte es bei der PDC nicht fürs Halbfinale gereicht, aber das ist eine WM für sich und da hat es noch nie ein Deutscher ins Halbfinale geschafft und das ist aller Ehren wert.
Es hat ja noch nie ein Deutscher überhaupt ein Spiel auf der Lakeside-Bühne gewonnen gehabt. Ja, also abgesehen von, ich glaube, Evita Armstrong hat beim Damen vielleicht mal, aber...
Ja, genau.
Aber als ein Herr hat noch nie ein Deutscher da ein Spiel gewonnen. Und dann hat er gleich, ich glaube, viermal erfolgreich, ja.
Vier Matches, genau, hat er gewonnen, das fünfte dann nicht mehr. Beeindruckend aber auch vor allem, welche Gegner er da teilweise geschlagen hat. Marvin in der ersten Runde, dann nach seinem Vorrundenerfolg gegen David Cameron, hat er Jamie Hughes geschlagen, jemanden, der jetzt ja nicht unbedingt ein Unbekannter ist in der BDO-Szene, mehrmaliger Halbfinalist bei der Weltmeisterschaft und jetzt ja auch zur PDC gewechselt.
Ja, das war schon auf jeden Fall eine Überraschung. Der erste Satz hat er knapp 3-2 verloren und hat dann die nächsten beiden Sätze gewonnen. Und dann hat man schon gedacht, okay, ich meine, das ganze Turnier über war es so, dass Unterbuchner sehr stark gescored hat. Er hat sehr viele 180er geworfen, aber auf den Doppeln hat er schon mal das ein oder andere Mal Darts liegen lassen. Und aber trotzdem hat er gegen Jamie Hughes gewonnen, das war auf jeden Fall überraschend. Und hat dann auch weitergemacht. Ich meine, Martin Phillips ist auch ein Veteran der BDO, hat er auch geschlagen. Und Richard Weenstra, da lag er schon zurück am Anfang, da dachte man, okay, 2-0 Sätze, das wird jetzt vielleicht die Endstation sein, hat dann aufgedreht, dann hat er den Matchstart vergeben, es ging in den letzten Satz, hat dann auch noch diesen mit 3-0 gewonnen und wie Kevin schon gesagt hat, gegen Marc Maggini wäre auch ein bisschen mehr drin gewesen, aber trotzdem Halbfinale bei der WM, das als zweites großes TV-Turnier, was er jemals gespielt hat, das war schon sehr beachtlich.
Auf jeden Fall ein Riesenerfolg. Sven, sollte Unterbuchner bei der BDO weiterspielen oder vielleicht auch versuchen, dann irgendwie so schnell wie möglich in Richtung PDC zu gehen?
Ich denke, das sollte er schon versuchen. Für dieses Jahr ist er ein bisschen spät dran, ja. Ich hatte gehofft, dass er sich anmeldet für die Q-School. Aber ich habe zufällig im Dezember für einen Artikel, den ich geschrieben habe, mit jemandem aus dem Umfeld von Michael Unterbuchner gesprochen. Und zwar mit seinem Mentalcoach. Und der sagte mir damals, dass Unterbuchner noch 2 bis 3 Jahre BDO spielen wollen würde. Dann habe ich gedacht, dass er nach diesem überraschenden Erfolg sich vielleicht umentschieden hat und es jetzt schon in der PDC versucht, was ich sehr begrüßt hätte. Ja, muss man abwarten. Ich sehe gerade für einen deutschen Spieler ehrlich gesagt keinen Grund, in der BDO zu spielen. Es gibt so viele European Tour Events in Deutschland, wo man denn sich sozusagen nur gegen andere Deutsche durchsetzen muss. Also man hat eine relativ gute Chance, eigentlich als Deutscher PDC-Events zu spielen. Auch etwas größere. In dem Sinne würde ich es auf jeden Fall ihm raten, schnellstmöglich zu wechseln, wenn er vorhat, mal irgendwann vom Dart zu leben.
Also, der Hinweis an Michael Unterbuchner, vielleicht hört er uns ja zu. Kevin, letztendlich bei der BDO-WM, Glenn Durant war der Titelverteidiger und er hat den Titel wieder geholt. War es so souverän, wie wir uns das vorgestellt haben, oder gab es Momente, wo es knapp wurde?
Naja, das Endspiel ging über die volle Distanz und es war, wurde dann Sudden Death gespielt? Ich muss gestehen.
Nee, ich 4-2 war das der Finale.
Aber er ging in den Tiebreak auch. Also
genau. Und hatte ein Match das gegen sich.
Ja. Also es wurde eng. Er hat zwischendurch sehr souveränen Eindruck gemacht, aber hatte dann auch enge Momente, aber konnte seinen Titel dann tatsächlich verteidigen. Und wird ja jetzt tatsächlich dann auch zum Inventar der BDO, also wird nicht mehr zur PDC wechseln, wie er dann gesagt hat, und ist einfach der Beste auch bei der BDO. Und dann gibt es jetzt halt auch Leute, die sagen, naja, die nächsten 3, 4, 5 Titel werden dann wohl auch an Glenn Durant gehen. Weiß ich nicht, aber am konstantesten ist er halt auf jeden Fall von den Jungs.
Ist es die richtige Entscheidung, nicht zur PDC zu wechseln? Ich meine, er ist jetzt 47, Marvin, aber eigentlich sollte ihn ja nicht daran hindern.
Ja, also ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten. Also Dan Down könnte bei der PDC sicherlich schon noch durchaus mithalten. Das hat man beim Grand Slam gesehen. Es wird vielleicht nicht um die großen Titel reichen, aber klar, er hat dann auch gesagt, dann wenn ich das Halbfinale erreiche, dann werde ich... bleibe ich BDO-Player for life, das wird er jetzt anscheinend durchziehen. Klar, ich meine, wenn er immer die WM gewinnt, das sind immer 100.000 Pfund, die muss man erstmal immer sammeln. Ja. Aber über das Jahr gesehen ist bei der BDO halt wenig zu holen am Preisgeld und er wird auch viel Exhibitions spielen. Und ja, ich meine, er ist jetzt in einem Alter, entweder jetzt oder gar nicht mehr, und wenn er jetzt nicht wechselt, dann denke ich auch, dass er ja bei der BDO dann bleibt, je nachdem, wie lange es die BDO noch gibt oder die WM noch veranstaltet wird. Andere Veteranen wie Tony O'Shea, Daryl Fitton sind jetzt ja gewechselt. Ja, vielleicht braucht es dann doch noch 1, 2 Jahre, dann wechselt, aber ich glaube nicht. Ich denke, dass das Thema PDC hat sich dann in dem Fall erledigt.
Er war zumindest auch von den Averages her in jeder Runde mit der stärkste Spieler, eigentlich meilenweit den anderen voraus zum Teil. Sven, was glaubst du, welche Zukunft die BDO-WM generell noch hat? Wir unterhalten uns ab und zu mal darüber, aber... nachdem ja die TV-Übertragungen deutlich seltener werden, gerade von der BDO-WM dann auch, was glaubst du, wie lange gibt es die überhaupt noch?
Schwierig zu sagen. Ich denke auf jeden Fall, dass es der BDO schwerfallen wird, Fans dazu zu gewinnen. Also sie hat sicherlich jetzt noch relativ viele, gerade in England. Aber warum jetzt jemand, der sich für Dart interessiert und für Dart neu interessiert, BDO gucken sollte anstatt PDC, fällt mir ehrlich gesagt kein Grund ein. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es die noch in dieser Form in 5 Jahren gibt, sage ich mal so.
5 Jahre ist ja mal ein Zeitfenster, was wir da sehen werden. Ja, das ist die Frage, ob das wirklich noch sinnvoll ist. Kevin, ich weiß, wir unterhalten uns öfter mal über die BDO und über das Thema Zusammenschmeißen der beiden Touren. Auf der anderen Seite, es gibt bei der BDO ja auch noch das Damen-Event, was es ja so bei der PDC dann nicht gibt. Klar, die Damen könnten normal mitspielen, aber hat es vielleicht auch gerade deswegen noch eine kleine Daseinsberechtigung?
Ja, also ich finde, die Damen haben in diesem Jahr dann auch regelmäßig, nicht alle, aber es gab Matches bei den Damen, die schon auch sehr stark waren, hervorgestochen sind. Da müsste die PDC auf jeden Fall Platz schaffen, um sowas dann auch zu veranstalten. Es gibt ja dann auch Überlegungen, dass sich die WDF dann quasi der PDC anschließt. Also die PDC könnte dann mit der WDF zusammenarbeiten für die WM-Qualifier auch weltweit. Und die WDF könnte dann halt auch den Unterbau stellen, den die PDC halt noch nicht zu 100% hat. Das heißt, in dem Sinne würden Kooperationen vor allem mit der World Darts Federation würden dann auch Sinn ergeben. Aber da müsste man halt auch einen Platz für die Damen finden, weil ich denke, es kann nicht die Lösung sein, die Damen dann bei den Herren mitspielen zu lassen, weil es ist leider Gottes einfach so, dass das Niveau bei den Damen nicht so hoch ist wie bei den Herren und es hat aber durchaus weiterhin seine Daseinsberechtigung.
Also wir werden sehen, wie lange es die Darts-WM, also die BDO an sich vielleicht sogar noch gibt. 2023 spätestens, wenn wir Sven dann fragen, ob die 5 Jahre hingehauen haben. Wenn wir die BDO mal beiseite packen und schauen, was noch so demnächst ansteht, dann ist das nächste große Thema wohl die Premier League. Wir haben schon relativ detailliert in unserer letzten Sendung drauf geblickt, als die Teilnehmer bekannt gegeben wurden nach dem WM-Finale. Ich schätze mal, eure Meinung über die Spieler werden sich noch nicht großartig geändert haben. Wir haben jetzt vielleicht mit Sven höchstens eine neue Meinung mit dabei. Deswegen gehen wir es einfach nochmal durch. Sven, fang vielleicht gleich mal an. Was glaubst du, welche Spieler sind für dich vielleicht mal neben Michael van Gerwen die Favoriten dieses Jahr?
Ja, zum Glück hast du jetzt nicht gesagt, neben Michael van Gerwen und Rob Cross. Den kann ich den auf jeden Fall schon mal nennen. Ansonsten befürchte ich, dass wir aufgrund des Formats, dass ja jeder quasi mehrfach gegen jeden spielt, dass es im Endeffekt wieder auf die alten Bekannten hinauslaufen wird. Also Halbfinale für mich relativ klar, Michael van Gerwen und Rob Cross, es sei denn, Rob Cross spielt wirklich wesentlich schlechter als im letzten Jahr. Und dann am ehesten 2 aus den 3, Peter Wright, Gary Anderson und Raymond von Barneveld. Dass sich da noch jemand anders wie ein Gurney oder ein Sujovic ins Halbfinale spielt, kann ich mir schwer vorstellen.
Kevin, siehst du das ähnlich? Sujovic keine Chance aufs Halbfinale? Oder?
Ja, also Mensur wird, denke ich, auch in der Premier League gute Abende haben, aber ich denke halt auch, dass so Ausreißer nach unten dann eben auch mal da sein können. Und so viele darfst du dir da halt nicht erlauben. Also Premier League ist halt eine Geschichte, wo du vor allem vorne mit dabei bist, wenn du extrem konstant bist. Und zwar extrem konstant auf hohem Niveau. Ich denke nicht, dass Mensur jetzt nach 9 Wochen irgendwie nicht mehr dabei ist. Aber ich sehe ihn jetzt auch nicht unbedingt in den Top 4. Also für mich sind das dann auch Van Gerwen, Cross, Van Barneveld und ja dann Anderson oder Wright. Also da habe ich schon ähnliche Leute auf dem Zettel dann auch.
Marvin, wir haben 4 Debütanten, also Rob Cross dürften wir uns einig sein, der spielt mit ums Halbfinale. Was hältst du von Daryl Gurney, Mensur Sulevic, naja, haben wir jetzt auch schon abgehandelt, und Gavin Price?
Ja, also neben Cross würde ich sagen, dass Daryl Gurney vielleicht noch eine relativ gute Chance haben könnte, aber ich sehe es auch so, dass sich die Tabelle eher so in 2 Hälften teilt, die schon genannten Spieler eher in die obere Hälfte einzuordnen sind und ja, dann Spieler wie Gerwin Price, wie Daryl Gurney, Michael Smith, Simon Whitlock, dass die dann eher so auch um ja den Abstieg quasi, ums Überleben kämpfen. Gerwin Price hat mir jetzt am Wochenende eigentlich ganz gut gefallen, auch bei der WM schon. Der steigert sich so peu à peu und bringt diese nötige Aggressivität auch mit. ans Board, auf die Bühne. Ich denke, der passt in dieses Format Premier League eigentlich ganz gut rein. Devil Gurney auch ziemlich verbissen. Also ich denke, dass da, ja, die Namen, die vorne mit dabei sind, sind klar und unten wird's dann eng werden. Ich denke, jeder wird seine Punkte einfahren, aber klar, dass so Leute wie Whitlock, Smith und Price, die sind dann eher so die Kandidaten, die dann sehen müssen, dass sie irgendwie schaffen, dass sie die Hinrunde überstehen.
Ein Wort noch, Michael Smith zum zweiten Mal dabei. 2016 war er krachender Tabellenletzter, glaube ich. Sven, geht's diesmal ein Stück weiter? Vielleicht Neunter oder wird er wieder so weit abgeschlagen sein?
Also ein bisschen weiter vermutlich geht's schon. Ich würde tippen, dass Simon Whitlock gute Chancen hat, Letzter zu werden. Michael Smith hat ja letztes Jahr teilweise wieder richtig gut gespielt, hat ja auch das Turnier in Gibraltar gewonnen, hat bei der WM super gegen Cross gespielt, hat den fast rausgehauen in der zweiten Runde. Also ich könnte mir, die Konstanz war zwar immer so eine Sache bei ihm, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir von Michael Smith eine relativ gute Saison sehen. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er in der Premier League auch zumindest vielleicht Fünfter oder Sechster werden kann.
Nun gut, wir werden es auf jeden Fall sehen. Kevin, ein Premier League Spieltag findet in Berlin statt. Wir haben ja inzwischen einen etablierten Spieltag auch in Holland. Gute Entscheidung, die Premier League auch auf Kontinentaleuropa weiter auszuweiten, oder sollte es eher auf der Insel bleiben?
Naja, marketingtechnisch brauchen wir darüber nicht diskutieren. Ja, das Ahoy in Rotterdam, da geht es um Minuten, bis das ausverkauft ist. Und die Premier League in Berlin, da begann dann der Verkauf zwar schleppend, aber inzwischen sind unseren Informationen nach dann auch kaum mehr Tickets verfügbar. Also da werden dann über 10.000 Leute auch da sein. Und aufgrund dessen, es ist eine Roadshow durch Großbritannien, und warum nicht dann auch durch weitere Städte in Europa, wenn der Anklang so groß ist, und es ist ja, man will ja dann Darts vor großen Kulissen spielen, und deswegen haben die Europaspieltage für mich schon ihre Daseinsberechtigung, vor allem, weil man jetzt halt auch die Premier League international mit Spielern dann auch gespickt hat und dann auch Österreicher, Niederländer, Belgier ein- und ausgehen in dieser Liga auch.
Also wir werden es beobachten. Die Premier League startet am 1. Februar, also diesen Donnerstag in Dublin. Dann auch gleich mit dem Kracher zwischen Mark van Gerwen und Rob Cross. Wir machen nochmal eine kurze Pause und sind dann gleich mit weiteren Themen wie der Abschaffung der Walk-On-Girls oder auch den deutschen Spielern auf der PDC-Tour wieder da.
Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Vom 9. bis 25. Februar berichten Andreas Thies und Malte Asmus täglich von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Abonniere jetzt den Podcast und sei immer informiert. Winter Games, die Olympischen Winterspiele auf meinsportradio.de.
Willkommen zurück bei Double Trouble. Kevin Barth, Marvin Feinenbohm, Sven Scharf und Christian Oemeke diskutieren immer noch über Darts und was so los ist. Das Masters haben wir abgehandelt, die BDO-WM und auch die Premier League. Und jetzt schauen wir mal auf die neue Saison so ein bisschen, beziehungsweise wer sich dafür qualifiziert hat. Und Sven, wir haben inzwischen 5 Deutsche auf der Tour. Gute Sache, oder?
Auf jeden Fall, sowohl würde ich sagen für die meisten deutschen Dart-Fans als auch für die PDC selber. Die lächst ja so ein bisschen nach einem Deutschen, der dann vielleicht auch mal zumindest die Chance hat, ein Turnier zu gewinnen oder in die Top 32 zu kommen. Ob wir jetzt einen da bei den 5 dabei haben, das muss man abwarten, aber auf jeden Fall schadet es nicht, dass wir jetzt mal ein paar mehr Vertreter haben, die regelmäßig auf der Tour unterwegs sind, ja.
Ob wir jetzt einen dabei haben, das sind harte Worte gegen Max Hopp, die wir so in den letzten Sendungen ja dann auch wiederholt haben, immer wieder. Kevin, Max Hopp ist natürlich so ein Thema. Kann er in diesem Jahr die Covid kriegen?
Ja, er kann schon. Es ist, hängt natürlich viel von ihm ab. Wenn er das entsprechende Niveau spielt, dann ja. Ich fand es extrem beeindruckend zu sehen, dass er sich da durch dieses Qualifeld der Super League durchgespielt hat. Ist ja wieder zurück in der Super League. Wir werden da gleich drüber reden. Ich denke, das war nicht einfach bei was waren es, 150, 160 Teilnehmern, sich da durchzuspielen, auch wenn du Max Hopp heißt, kann immer mal was passieren bei so einer Quali. Jetzt hat er mich dann am vergangenen Wochenende nicht unbedingt überzeugt bei der Super League. Konstanz braucht er, um ein gutes Jahr zu spielen. Ich bin jetzt nicht derjenige, der irgendwie sagt, er wird ein Riesenjahr spielen. Also ich sehe schon die Gefahr, dass er am Ende um die Tourcard bangen muss. Aber das ist jetzt gerade noch so ein bisschen Kaffeesatzleserei, was das betrifft.
Was mir aber schon positiv gefällt, ist die Einstellung, mit der er in das Jahr geht. Also allein schon mal die Sache, dass er Super League jetzt spielt, halte ich für sehr vernünftig. Und wie ich gehört habe, will er auch die Youth Tour, soweit es geht, spielen. Und das ist auf jeden Fall schon mal der erste Schritt, dass er merkt, ich muss mehr spielen, ich brauche Selbstvertrauen. Das hob man sich bei solchen Turnieren halt. Und auch wenn man sich mit den besten deutschen Spielern misst. Und auf jeden Fall der erste Schritt meiner Meinung nach in die richtige Richtung. Klar, die Ergebnisse müssen dann folgen. Aber ja, trotzdem glaube ich, dass Max Hopp zumindest erkannt hat, dass er was ändern muss. Und das tut er jetzt auch.
Wir werden es auf jeden Fall sehen, was er dieses Jahr so schafft und mitbringt. Schauen wir mal drauf. Wer ist denn noch mit dabei? Max Hopp und Mike Langdorf haben Tourcards. Martin Schindler. Marvin hat seine Tourkarte bekommen. Man muss es sagen, sogar dank Phil Taylor, denn dadurch ist er in die Top 64 gerutscht. Ich nehme aber an, dass er sowieso über die European Tour auch qualifiziert wäre, oder?
Naja, er hat ja im letzten Jahr bei der Q-School die Tourkarte gewonnen und die gilt ja für 2 Jahre, also war er davon quasi völlig unabhängig und war nicht auf die Top 64 angewiesen, hätte auch als, weiß ich was, von 80. seine Tourkarte in diesem Jahr gehabt. Brauchen wir da keine Dankesänge an Phil Taylor richten. Nein, aber Martin Schindler, da warte ich dieses Jahr schon einiges, also ich will jetzt keinen Druck aufbauen, aber ich glaube, er ist auf der Tour angekommen und hoffe, dass er sich dann auch wieder auf der European Tour so zeigen kann, wie er das 2017 getan hat. Hoffe auf dem Floor noch auf ein paar bessere Ergebnisse, zum Beispiel jetzt bei den anstehenden UK Open Qualifier, wenn er sich dafür die UK Open qualifizieren kann. Ist ja generell mal in der Geschichte, dass langsam mal wieder ein Deutscher bei den UK Open dabei ist. Das habe ich schon sehr lange her, dass da, ich glaube, Rede Einnahms war es dann 2016, qualifiziert. Und dann die anderen muss man jetzt schauen. Wir haben ja 2 Debütanten jetzt dann auf der Tour. Und ja, aber ich glaube schon, dass dieses Jahr insgesamt von der Breite her bessere deutschsprachige Ergebnisse zu erwarten sind.
Also ja. Über die Q-School haben sich durchgesetzt Gabriel Clemens und Robert Marjanovic. Sven, was können wir von den beiden erwarten?
Ich glaube schon ein bisschen was. Also Robert Marjanovic hat mich dadurch persönlich beeindruckt, dass er ja an den, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, an den ersten 3 Tagen jeweils entweder in die Runde der letzten 8 oder die Runde der letzten 16 gekommen ist. Insofern einer der konstantesten Spieler überhaupt war. Am letzten Tag ging es da nicht ganz so weit für ihn, aber hat sich die Tourkarte eigentlich relativ klar gesichert. Und Gabriel Clemens war am ersten Tag im Halbfinale, ist dann 2-mal im ersten Spiel rausgeflogen, hat dann ja aber am Samstag sich für die Super League qualifiziert, am Sonntag das 4. Event der Q-School gewonnen. Und jetzt am ersten Spieltag der Super League, ich glaube 12 von 15 Spielen gewonnen, genau. Also der ist momentan, scheint in toller Form zu sein. Und wenn er seine Nerven im Griff hat, dann erwarte ich von ihm eigentlich auch einiges jetzt bei den UK Open Qualifiers, sofern er sie denn spielt, was ich allerdings glaube.
Also es ist von auszugehen, es ist ein gutes Line-Up, was wir da aus Deutschland mittlerweile haben. Kevin, wem traust du am ehesten die Nachfolge von Max Hopp in Anführungsstrichen zu? Wer kann vielleicht in naher Zukunft, wenn wir mal so 1-2 Jahre weiterdenken, vielleicht in den Top 32 oder, naja, fangen wir mit den Top 48 an?
Naja, Martin Schindler hat jetzt hat nach seinem ersten guten Jahr die besten Voraussetzungen dazu. Also dadurch hat er ja jetzt quasi schon eine Tourkarte für 2019 auch schon, weil er jetzt schon so gut dasteht. Er hat 2018 nichts zu verteidigen. Ich gehe ja auch davon aus, dass er sich weiter stabilisieren wird. Mit seiner Art auch, mit seiner ruhigen, gelassenen Art, glaube ich schon, dass er derjenige ist, der, ja, wenn Max Hopp tatsächlich seine Leistung nicht bringen sollte dieses Jahr, dass dann Martin Schindler die deutsche Nummer 1 wird. Bei den anderen muss man da mal sehen. Gabriel Clemens hat mich jetzt auch sehr überzeugt was er da so gemacht hat, leistungstechnisch im Januar. Es ist halt jetzt die Frage, ne? Er nimmt Selbstvertrauen mit und das ist extrem wichtig. Und ich traue ihm auch was zu, aber er will halt, was ich jetzt in lokalen Medien gelesen habe, er will halt seinen Beruf nicht aufgeben. Und dann ist halt auch die Frage, wie lange kann man das als Halbprofi und wo ist da die Grenze? Und da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Also Martin Schindler ist für mich jetzt schon derjenige, von dem ich auch in diesem Jahr aus deutscher Sicht am meisten ja erwarte, ohne da jetzt auch wie Marvin dann keinen Druck aufbauen zu wollen.
Er hoffe.
Also aus österreichischer Sicht war das Thema Q-School nicht ganz so erfolgreich. Weiterhin drei Österreicher auf der Tour dabei, die aber auch schon vorher dabei waren. Menzo Suljovic, Rabbi John Rodriguez und Zoran Lerschbacher. Marvin, was können wir von Rabbi John und Zoran erwarten?
Ja, ich glaube, Rabbi John braucht ein sehr gutes Jahr, aber das ist eigentlich fast identisch mit der Situation von Max Hopp. Wenn er nicht liefert, dann ist seine Tourcard ebenfalls futsch und er sieht erstmal schlecht aus. Von Zoran erwarte ich eigentlich auch ein sehr solides Jahr wieder, wie das letztes Jahr auch der Fall war. Ich glaube, dass er jetzt, wo er die Tourkarte hat, auch befreiter aufspielen kann. Und ich denke auch, dass Zoran seine Ergebnisse einfahren wird. Ich hoffe, dass er auf der European Tour ein bisschen, wenn er sich dann qualifiziert, konstanter wird auf der Bühne. Das habe ich so ein bisschen vermisst im letzten Jahr. Ich hoffe, dass da noch eine kleine Steigerung kommt. Und klar, Menzo Suljovic ist ja außen vor, aber ja, also es war ein bisschen knapp, weil Rusty Rodriguez hätte auch sich fast eine Tourkarte erspielt. Das war durchaus eng, da fehlten zwei Punkte. Michael Rastowitz hat auch gar nicht so schlecht gespielt, an zwei Tagen zumindest. Und sie waren jetzt am Wochenende auf der Challenge Tour unterwegs, wo er jetzt ja ab dieses Jahr mit aufgefüllt wird. Also nicht mehr mit der Q-School Order of Merit, sondern mit der Challenge Tour Order of Merit. Und was man auch sieht, ist da die Leute der BTO, die gewechselt sind, wie Jamie Hughes oder Cameron Menzies, ja, die haben schon Probleme auch, haben sich keine Tourkarte erspielt. Danny Noppert hat es geschafft, der hat sich als erster über die European Q-School Order of Merit die Tourkarte geholt. Aber ich denke, das zeigt einfach, wie eng es auch bei der PDC ist, dass man selbst an Spieler wie Jamie Hughes, der zu den absoluten Top-Spielern der BDO gehört hat, dass er da wirklich kämpfen muss, dass er überhaupt irgendwie ein paar Spiele gewinnt. Das zeigt einfach die Breite mittlerweile im Dartsport bei der PDC.
Es könnte dieses Jahr, das wollte ich eben noch schnell sagen, ich denke, also ich rechne persönlich damit, dass es einen kleinen Wechsel im österreichischen World Cup Team geben wird, nämlich dass Zoran Lerschbacher die österreichische Nummer 2 wird und dann mit Menzo Suljovic gemeinsam den World Cup spielt.
Wir werden es erleben. Einer der prominentesten, der sich über die Q-School qualifiziert hat, ist Corey Cadby gewesen. Was können wir von dem jungen Australier erwarten dieses Jahr, Kevin?
Ja, eine ganze Menge. Also ich glaube, der nimmt das jetzt sehr ernst. Der ist ja auch seit Anfang Januar in England. Der war jetzt auch beim Masters mit dabei, hat da irgendwie Kim Halbrechts als Trainingspartner zur Verfügung gestanden, war bei der BDO-WM, hat da Glenn Durrant unterstützt, trainiert viel, tut viel. Ich glaube, der ist bereit. Es ist halt jetzt die Frage, ne? Der ist jung, der hat extrem viel Selbstvertrauen, hat aber auch im vergangenen Jahr gemerkt, dass es nicht so einfach ist, wenn man dann ein Jahr lang nicht spielt und dann auf der World Series im Finale ist und dann kam er ja wieder zurück und hat es dann nicht zur WM geschafft. Ich erwarte aber einiges von ihm. Also das ist so derjenige, dem ich zutraue, ähnlich nach oben zu schießen, wie das Rob Cross getan hat, ist jetzt schwierig. Ich von 0 auf 3 innerhalb von einem Jahr, das wird so schnell keiner mehr toppen. Aber Corey Cadby sehe ich als jemand, der sich für die WM qualifizieren wird und dem ich es auch zutraue, am Ende des Jahres in den Top 32 zu stehen.
Vielleicht so ein bisschen Vergleichung mit Stephen Bunting vor 2 oder 3 Jahren.
Wir werden sehen. Ich weiß, ich sage das ziemlich oft, merke ich gerade. Aber wir werden es wirklich sehen. Und was wir auch sehen werden, ist, ob Gabriel Clemens seine guten Leistungen aus der Super League auch an den folgenden Spieltagen nochmal so bringen kann. Sven, eine klasse Leistung, 12 seiner 15 Matches gewonnen, ähnlich wie Martin Schindler. Ein Max Hopp sehe ich da erst auf Rang 10 überhaupt. Ist ein durchaus interessanter erster Spieltag gewesen.
Ja, auf jeden Fall. Also Clemens hat bestätigt, was er bei der Q-School gezeigt hat. Martin Schindler hat bestätigt, was er letztes Jahr gezeigt hat und Max Hopp halt leider auch. Wenn wir uns überlegen, dass Hopp von den 5 deutschen Tourcard-Haltern auch beim ersten Super League-Spieltag halt der schlechteste war. Und ich habe das vorhin nochmal recherchiert. Ich bin ganz froh, dass ich das nochmal sagen kann. Hopp hat letztes Jahr 14.000 Euro für die Order of Merit gesammelt. Das ist natürlich unglaublich wenig. Und ja, da muss ganz viel passieren, damit er seine Tourcard behält, glaube ich. Also es würde mich nicht wundern, jetzt Mike Langdorf vielleicht mal außen vor gelassen, weil der letztes Jahr sehr, sehr wenig gespielt hat. Würde mich nicht wundern, wenn Hopp der schwächste Deutsche mit einer Tourcard auch in dieser Saison ist, obwohl wir 2 mehr haben.
Was ist da los? Was ist da passiert mit Max Hopp im letzten Jahr? Es war so ein tolles Jahr 2016. Marvin, was läuft da schief gerade?
Ja, ich denke, das ist eine stetige Entwicklung einfach. Der Druck ist klar von den Medien, der lastet auf Max Hopp. Das ist einfach immer noch so. Das wird auch wahrscheinlich diesem Jahr auch so bleiben. Selbst wenn Martin Schindler die Nummer 1 sein sollte, irgendwie wird Max Hopp als der deutsche Dartspieler bei der PDC wahrgenommen. So wird er auch verkauft. Ja, das ist sicherlich nicht einfach für ihn. Er macht sich selbst auch Druck. Er weiß jetzt, er muss umso mehr die Ergebnisse bringen, sonst war es das mit der Tourcard, sonst war es das vielleicht auch erstmal mit vom Dartsport leben, obwohl er auch, denke ich, mit den ganzen Sponsorengeschichten auch relativ gut noch von leben kann aktuell. Ja, es war so eine stetige Entwicklung. Vielleicht, meiner Meinung nach, hat er das auch nicht so ernst genommen, hat die Super League nicht gespielt, die Youth Tour nicht gespielt, was ich nicht verstehen kann, denn wie gesagt, da wird eigentlich die Basisarbeit geleistet und ja, ich glaube, er hat aber verstanden, dass er was ändern muss. Er hat Sachen geändert, hat jetzt einen neuen Ausrüster. Gut, Bulls nach Niederlande gewechselt, ist jetzt nicht so groß der Unterschied zum Bulls Germany, aber na gut, ich bin auch gespannt. Ich würde es ihm schon gönnen. Also ist echt schon noch ein feiner Kerl, auch muss man sagen. Und er tut auch viel für den deutschen Dartsport und hat auch gesagt, wenn es dann am Ende nicht reicht, dann meine Karriere aber sagen kann, dass ich den deutschen Dartsport geholfen habe, in die richtige Richtung zu entwickeln, dann ist es auch in Ordnung. Und das rechne ich ihm auch hoch an, dass er sich nicht nur auf sich konzentriert, sondern auch sagt, okay, ich habe hier eine kleine Aufgabe auch mit auf meinem Rücken, den deutschen Dartsport ein bisschen promoten, weiterhin helfen zu entwickeln. Und ich denke, da trägt er auch viel zu bei. Wenn man die Leute fragt, wen kennt ihr, dann ist es eigentlich Max Hopp, der als deutscher Spieler genannt wird. Und ja, ich würde ihm gönnen, wenn er dieses Jahr auch wieder ja an die letzten Jahre, die ja wirklich nicht schlecht waren, anknüpfen kann. Aber dafür muss er sich dann einfach für die UEFA Open qualifizieren, Players Championship Finals, solche Turniere sind Pflicht, ja, und die European Tour, da muss er einfach auch, es muss er einfach schaffen, bei den deutschen Qualifiern sich jedes Mal zu qualifizieren. Ich weiß, dass es nicht mehr so einfach ist wie in den letzten Jahren, aber ich glaube, dass Max Hopp schon noch das Potenzial auch hat. Aber er muss es dann auch abrufen und ich denke, bei ihm ist alles über Selbstvertrauen. Sollte er jetzt schnell Ergebnisse liefern, dann kann es auch wieder nach oben gehen.
Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass es ihm, dass die PDC ihm einen Gefallen damit getan hat, dass sie ihn zur World Series eingeladen haben. Denn da hatte er von seiner Leistung her einfach nichts zu suchen. Ist da ja auch, außer ich glaube, beim letzten Event, als er gegen einen schwachen Adrian Lewis in der ersten Runde gewonnen hat, halt immer im ersten Spiel ausgeschieden und wenn man sich so mal in die sozialen Netzwerke, wenn man sich da umguckt, dann hat es ja durchaus auch relativ viel Unverständnis und teilweise auch Häme dafür gegeben, dass ein Max Hopp da eingeladen wird, nach Las Vegas zum Beispiel. Und ich kann mir vorstellen, dass auch das nicht gerade gut für sein Selbstvertrauen und für seine weitere Entwicklung in der Saison war.
Also Max Hopp, ein schwieriges Thema, wir werden es sehen. Vielleicht wird es ja dann das Jahr von Martin Schindler. Es hätte ja auf jeden Fall, Kevin, nicht besser beginnen können. Der wichtigste Titel des Jahres ist an Martin Schindler gegangen. Er hat die Promi-Darts-WM gewonnen.
Oh, bitte, bitte. Ja, ja. Ich hab keinen einzigen Dart davon gesehen und gebe das Wort an meine Kollegen ab.
Ihr braucht nicht, wenn ihr nicht wollt. Wir müssen über Joko Winterscheid und sein Promi-WM nicht weiter reden. Wir werden beobachten, wie das mit Gabriel Clemens, Martin Schindler und vor allem auch mit Max Hopp auf der Tour dann weitergeht. Robert Marjanovic und Mike Langdorf wollen wir natürlich nicht vergessen. Das war es erstmal dazu. Wir machen nochmal eine kurze Pause und wusstet ihr eigentlich, dass in 2 Wochen schon die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang beginnen mit dem Podcast Winter Games, seid ihr auf meinsportradio.de ausreichend informiert.
Einer der bedeutendsten Sports Awards der Welt. meinsportradio.de begleitet exklusiv die Verleihung des Laureus World Sports Awards 2018. Alles Wissenswerte zu den Nominierten, umfangreiche Hintergrundinformationen und Interviews mit den Preisträgern. Kevin Scheuren berichtet für dich von den Laureus World Sports Awards 2018. Exklusiv auf meinsportradio.de. Abonniere jetzt den Podcast auf meinsportradio.de/Laureus oder in unserer kostenlosen App für iOS und Android.
Wir sind nochmal zurück bei Double Trouble und ich hatte ja versprochen, dass wir über Mädels reden, nämlich über Walk-On Girls.
Die folgende Viertelstunde wird auch erst ab 22 Uhr jeden Abend auf meinsportradio.de angeboten. Genau.
Das wäre mal eine Idee. Nein, auf jeden Fall hat die PDC jetzt entschieden, die Walk-On Girls abzuschaffen. Das ganze Thema Darts soll professioneller werden. Sven, gute Sache, völlig egal, oder willst du die Mädels wieder haben?
Mir persönlich völlig egal. Was sicherlich nicht gut war, war die Kommunikation. Ich weiß nicht, ob sie das den Damen eventuell schon frühzeitig mitgeteilt haben. Das Gefühl habe ich allerdings nicht. Und dann so von einem Tag auf den anderen, wie es bei der PDC ja leider manchmal passiert, so bekannt zu geben, dass die Walk-On-Girls ab sofort nicht mehr da sind, war zumindest taktisch unklug. Die Frage ist, es soll sicherlich den Sport professioneller wirken lassen. Ist halt die Frage, ob das bei Darts so sein muss oder macht vielleicht das nicht auch so ein bisschen den Charme des Sports aus, dass man da dass Damen die Spieler zur Bühne begleiten und auch auf der Bühne so ein bisschen getanzt und gehüpft wird. Ich weiß es nicht. Mir persönlich ist es egal, aber zumindest die Bekanntgabe und das Ganze drumherum war etwas ungünstig.
Marvin, wie siehst du das ganze Thema? Wird es ein bisschen zu sehr aufgebauscht jetzt vielleicht auch? Viele Fans und auch Spieler, ja, beschweren würde ich jetzt nicht sagen, aber wünschen sich diese die Walk-On-Girls zurück. Es gibt sogar eine Petition, habe ich gesehen, sie wieder zurückzuholen, auch mit prominenter Unterstützung von Raymond van Barneveld. Wie siehst du das ganze Thema?
Ja, ähnlich wie Sven. Ich denke, da ist einfach auch einiges in der Kommunikation falsch gelaufen, denn wie man so hört, ist es ja der Wunsch der Broadcaster, also Sky, ITV, BBC, dass die sich darüber geäußert haben, die es nicht mehr möchten. Barry Hearn ist ja eigentlich ein Verfechter der Walk-On Girls. Also der wollte die auf jeden Fall behalten, konnte da sich aber jetzt auch dann nicht mehr durchsetzen und dann wurde es abrupt irgendwie so entschieden. Das hat mir auch nicht gefallen. Ja, es passt, die passten irgendwie in dieses Format PDC halt, da mit Feiern, mit Party zusammen. Das passte vor allen Dingen in dem Rahmen der WM, Ellie Pelli und den Tänzerinnen auf der Bühne. Also man braucht es natürlich nicht. Also der Sport an sich kann natürlich ohne diese Damen locker auskommen. Auf der European-Tour sollen sie vielleicht auch noch behalten werden, das wird noch beraten. Also vielleicht müssen wir nicht ganz auf sich verzichten. Ja, aber insgesamt, ja, ich weiß nicht, warum da jetzt so ein Riesenthema aufgemacht wird. Ich denke, dass da der Dartsport sich über andere Sachen definieren sollte, nicht über Walk-On-Girls, aber ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, wir haben sie gerne gesehen, aber ja, also ich will es auch nicht jetzt endgültig bewerten, aber wir werden sehen, wie sich das dann in den nächsten Wochen und Monaten entwickelt, vielleicht kehren sie dann irgendwann wieder zurück, warum man jetzt irgendwie die Frauen dann irgendwie kurzzeitig entlassen hat, das ist ja auch irgendwie, ja, keine Ahnung, also irgendwelche müssen sich ja beschwert haben, mir ist es im Endeffekt auch wurscht dann, aber ja, es gibt Leute, die drehen sich darüber auf und die werden sich auch in den nächsten Monaten noch weiter darüber aufregen.
Ja, das können sie gerne tun. Kevin, das Vorhaben an sich, den Dartsport etwas professioneller zu machen, ist ja an sich eine gute Sache, oder?
Ja, es ist halt nicht professionell, wenn im September die PDC Europe sagt, hast du schon immer mal davon geträumt, als Walk-On-Girl auf die Bühne zu laufen? Wir suchen für nächstes Jahr. Und das einfach auch nicht untereinander abgestimmt wird und dann kurzfristig so Dinge entschieden werden, das hat nichts mit Professionalität zu tun. Und dann sollte man sich vielleicht auch mal um sein Fanproblem kümmern, das wir hier ja auch schon mehrfach diskutiert haben. was ja regelmäßig auch auftritt, anstatt irgendwie die Walk-on-Girls abzuschaffen. Also ich brauche die Walk-on-Girls auch nicht, ja, weil für mich steht der Sport im Vordergrund. Und wie ich das jetzt eben gesagt habe, der Sport hat in meinen Augen mit den Fans ein größeres Problem als die Walk-on-Girls.
Und ja, dann.
Aber die Broadcaster von Sky und ITV, die sitzen ja in ihren geschützten Räumlichkeiten, wenn da draußen irgendwie dann die Post abgeht und sie verstehen halt auch kein Deutsch und so weiter, was da dann stellenweise gesungen wird. Und deswegen sollte man die vielleicht mal auf diese Problematik aufmerksam machen. Aber wahrscheinlich sagen halt Bilder mehr als 1000 Worte, egal in welcher Sprache sie sind.
Also ich fand's gut, dass du gesagt hast, wir sollten uns aufs Sportliche da konzentrieren. Und das machen wir jetzt nämlich auch, denn dort gibt's viel bessere News. Die PDC hat eine Asian-Tour angekündigt. Sven, man hatte ja mit der World Series schon mal Events in China und Japan gespielt und jetzt wird es dann 6 weitere Turniere als Teil der PDC Asian-Tour
geben. 6x2.
6x2 sogar? Stimmt, ja, 6 Wochenenden mit 2 Events, am Ende sogar mit einer mit einem WM-Qualifier. Gute Sache, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also gut für Darts, gut für die PDC, gut für Asiaten, die bei der PDC spielen wollen. Kann man mal machen.
Kann man mal machen. Das ist ein super Stichwort. Marvin, ist natürlich immer eine tolle Sache, dass der Dartsport dann auch globaler wird. Glaubst du, es wird sich in den nächsten Jahren dann auf diese kleinen Touren dann auch verstärkt konzentriert werden, auch von den Top-Spielern? Oder glaubst du, dass die Top-Elite dann trotzdem bei den großen Events dann zusammenkommt?
Ja, das auf jeden Fall, das wird sich erstmal nicht ändern, aber ja, die Tendenz geht ja schon dahin, dass man den Markt weiter ausweitet. Ich meine, wir haben die skandinavische Tour, die mittlerweile Nordic und Baltic Tour heißt. Jetzt die Asian Tour, klar, der asiatische Markt, der ist immer sehr interessant für die PDC gewesen. Auch immer noch leicht vom E-Dart dominiert. Ich denke, da will man auch so langsam versuchen, den Stil-Dart-Bereich etwas mehr zu etablieren und das ist ein erster Schritt dahin. Und ja, wenn's uns am Ende Paul Lim zur WM bringt, dann soll es uns das doch recht sein.
Der freut sich auf jeden Fall sehr doll über das ganze Thema. Also
er ist ja auch irgendwie, ich glaube, Mitorganisator oder also irgendwie großer ja, Schirmherr ja, nennt man sowas, glaube ich.
Ja, ja, ja. Wird ja auch von Target promotet und da ist Paul Lim sogar, glaube ich, angestellt oder so. Also er hängt da auf jeden Fall mit drin.
Er hängt damit drin, das ist ein schönes Schlusswort unter diese Sendung, denn ja, ich denke mal, wir haben jetzt uns in der letzten Stunde über einiges, was dem Dartsport in den letzten Wochen so bewegt hat, unterhalten und ich bedanke mich ganz herzlich bei den Stammgästen Marvin und Kevin von daten.de, dass ihr wieder mit dabei wart und ich glaube, das war auch ein guter Einstart für den Sven. Vielen Dank, dass du mit dabei warst und
danke auch.
Ich hoffe, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Double Trouble auf meinsportradio.de.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Christian Oehmicke von Double Trouble, dem Darts Talk auf meinsportradio.de. Bei uns hörst du regelmäßig alles Wichtige zum Sport mit den Pfeilen. Wenn dir gefällt, was du hörst, schreibe gerne eine Rezension auf iTunes und bewerte unseren Podcast mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.